Moin, Internet. Ihr hört Folge 185 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum, wie immer, Christina Kutscher. Hallo, Christina.
Hallo.
So, diesmal habe ich den Fauxpas von der letzten Folge ausgebessert wieder, als ich einfach digital vergessen habe. So, das geht natürlich nicht, ne? Da muss man dann schon wieder sich beim nächsten Mal am Riemen reißen, damit das wieder
ist
richtig ist.
Ist mir gar nicht aufgefallen, dass du es ausgebessert hast, weil es mir nur noch auffällt, wenn es irgendwie anders ist als sonst.
Das ist fair, ja. Also wie schon letztes Mal erwähnt, ne, nach irgendwie 5 Jahren Podcast und mindestens 3 Jahren mit demselben Intro, vielleicht auch nur 2 Jahre, fällt's auf, wenn sich's ändert.
So. Ja, du, Lost Levels als Blog ist 2017 gestartet.
Aha. Ja. Gut. Vielleicht beenden wir diesen Podcast 2027 und machen wieder einen Blog.
So. Mal gucken, ne?
Zum 10-Jährigen.
Schauen wir mal.
Es ist alles möglich. Das ist alles möglich. Schauen wir mal, was wird.
Ne? Was wird, ja.
Um mal ein bisschen die Meme-Brücke zu schlagen hier in diesem Intro. Ja, aber es soll natürlich nicht um Memes gehen, sondern, wie immer, um die heißesten neuen oder auch nicht mehr ganz so neuen Indies oder auch Double-A-Spiele oder manchmal auch Triple-A-Spiele. Das ist alles ein bisschen im Fluss, ne? Weil was die Definitionsfrage kam jetzt zum Beispiel auch wieder auf, habe ich an einigen Stellen gesehen mit den Game Awards zum Beispiel, die ja stattgefunden haben jetzt. Ne? Was ist Indie? So, ist Clair Obscur ist ein Indie-Spiel zum Beispiel? Oder ist es, weil da irgendwie Millionen dahinter stecken und ein großes Team und der Gründer von Generational Wealth profitiert, ist es dann noch Indie? So, ne? Das sind
also
diese Fragen.
Fand ich tatsächlich die Definition von Dennis von Indie-Fresse aus dem Newsletter sehr gut, weil er hat es einfach mit Call of Duty verglichen. Und wenn Call of Duty AAA ist, dann ist alles, was nicht dumm ist und die gleichen Fehler macht, natürlich Indie.
Ja.
Vollkommen egal, wie viel Geld dahinter steckt. Und das fand ich sehr amüsant und sehr belastend, als ich das gelesen habe, aber auch sehr gut.
Ja, das stimmt. Ja, aber da kann man natürlich sehr viele verschiedene Definitionen anführen. Aber wenn es um die Einschätzung geht, was gute und schlechte Spiele sind, dann ist natürlich unsere Definition die einzig richtige, offensichtlich, ne?
Ja. Ja.
So.
Die einzig wichtige auch.
Die einzig wichtige, so. Und damit wir vor den, jetzt können wir es ja sagen, vor den Rückblicks- und Vorschaufolgen, die die nächsten Folgen sein werden, noch einmal 4 Kandidaten ins Feld führen können, die wir bewerten und einordnen und unsere völlig unumstößlich, allgemeingültig, wichtig, richtige Meinung dazu kundtun können, würde ich sagen, starten wir rein. Wer fängt an? Möchtest du starten?
Ich starte gerne. Und zwar, jetzt muss ich hier doch den richtigen Tab finden. Ich habe jedes Spiel, über das wir sprechen, mit einem Tab offen. Und in jedem Tab steht, sparen Sie 20%, sparen Sie 15%. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, welcher. So, jetzt habe ich es aber. Also,
Steam-Sabotage.
Tormented Souls 2. Also, es wirklich alle Jahre wieder stellt Christina im Podcast irgendein Survival-Horror-Spiel vor. Ich glaube, zuletzt war das Heartworm. Mit so einer Kamera, sehr PS1-Grafik. Tormented Souls 2 ist jetzt der Nachfolger zum Spiel von 2001. Der Entwickler ist Dual Effect, die kommen aus Chile. Und ich glaube sogar, dass dieses Spiel dort gefundet ist von öffentlichen Stellen. Also ich meine, das gesehen zu haben in diesem Vorspann-Ding, den ich seitdem immer weggeklickt habe. Und ich bin zu faul, das einfach nochmal zu starten. Publisher ist P-Cube. Und P-Cube hat einen wahnsinnig bunten Mix an Spielen im Portfolio. Und unter anderem halt auch Tormented Souls 1 und 2. Und mein Eindruck, als ich das gesehen habe zum ersten Mal, der sich auch erhärtet hat, war, das hier kommt dabei raus, wenn Outlast, Resident Evil und Silent Hill ein Baby hätten. Also es ist sehr gory irgendwie und es wird halt an Menschen experimentiert und es sind nicht nur Zombies quasi. Und es gibt so ein bisschen, oder im ersten Teil gab es so ein bisschen so eine Zeitreisemechanik und alternative Welt so in die Richtung. Und ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Der zweite knüpft aber direkt an, deswegen habe ich mir so Lore-Videos angeguckt. Und im ersten Teil ist Caroline, kommt in, also sie bekommt einen Brief, wo ein Foto drin ist von zwei, von Zwillingsschwestern. So nach dem Motto, hilf uns, willst du uns wirklich im Stich lassen? Sie geht dann in so ein Anwesen.
Ja.
Und da stellt sich dann raus, sie ist eine von den Zwillingsschwestern, rettet dann im Kanon-Event, also im Kanon-Ende, ihre Zwillingsschwester, aber wegen der Zeitreise-Sache ist ihre Schwester dann jünger. Und die Opas, beide Opas von den beiden, sind irgendwie mit so einem Kult am Gange und wollen irgendwie da so eine Entität zum Leben erwecken und brauchen dafür halt Zwillinge. Der eine Opa war selber ein Zwilling, aber bei dem hat es nicht geklappt, deswegen war der dann auch obsessed. Ja, und also aus diesem Haus entkommen sie und jetzt beginnt halt der zweite Teil kurz danach, wo Caroline mit ihrer kleinen Schwester Anna in ein Kloster fährt. Es soll so ein Wellness-Ding werden. Aber also wirklich, du gehst in den Raum, in die Kapelle, wo du von wo du einen Schrei gehört hast, nachdem du aufgewacht bist irgendwie. Und da stellt sich schon raus, die Nonnen arbeiten mit einem der Opas zusammen. Entführen dann Anna.
Opa-Gate.
Und ja, ja, es ist ganz schlimm alles. Aber irgendwie finde ich auch so ein guter Take auf alte weiße Männer, die für zukünftige Generationen vieles kaputt machen. Naja, und Caroline wird dann niedergestreckt, wacht dann auf in einem Bett und wie in einem Resident Evil Film stecken dann ganz viele so fette Nadeln in ihr. Das ist besser als im ersten Teil, wo sie aufwacht, nackt in der Badewanne und ihr fehlt einfach ein Auge. Ja, und dann beginnt ganz klassischer Survival-Horror mit einem festen Kamerawinkel und halt Gegnern, an denen, wie gesagt, ganz klar irgendwie experimentiert wurde und ich finde das alles sehr, sehr grausam. Es geht so in die Hostel, Outlast, Evil Within-Richtung, finde ich. Die Gegner sehen so ein bisschen aus wie Schaufensterpuppen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das an der Engine liegt oder am Design. Aber haben dann so Säbel als Arme oder so die Haut vor den Gedärmen fehlt und im Darm drin ist dann so ein Gegenstand, den du brauchst. Aber da ist dann nochmal so ein Gitter vor, das so an den Seiten in den Körper gearbeitet wurde. Naja, also es ist alles ganz grausam. Und die Munition ist natürlich rar. Man findet nach und nach stärkere Waffen oder so Upgrades für die Waffen. Am Anfang hast du ein Feuerzeug und eine Nagelpistole. Und du kannst jeweils nur eins equipped haben. Und meistens ist es natürlich das Feuerzeug, erstens, um was zu sehen und zweitens, weil die Dunkelheit dir Schaden zufügt. Und dann muss man natürlich überlegen, welche Gegner sind es wert, getötet zu werden. Du hast Kassetten oder so Tapes zum Speichern, was diegetisch einigermaßen Sinn ergibt, weil Caroline dokumentiert, was sie bisher erlebt hat für die Nachwelt. Also sie geht scheinbar auch schon davon aus, es nicht rauszuschaffen. Es gibt Rätsel und es ist ganz viel mit der Karte navigieren. Und die Karte finde ich sehr gut. Ich finde das Leveldesign bisher sehr gut. Es ist Du musst dann halt irgendwie, also es ist sehr linear bisher. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Und du musst dann halt einen Weg finden. Und der Weg dahin, der ist aber relativ eindeutig immer, fand ich bisher. Aber man muss so ein bisschen backtracken auch. Und halt viel mit der Karte gucken, wo war jetzt nochmal welches Rätsel, wo war die Tür von der anderen Seite versperrt, halt die ganzen Klassiker. Und ja, während man halt so dieses Kloster erkundet, lernt man mehr über diesen Kult beziehungsweise die Nonnen, die irgendwie Teil davon sind. Und die Nonnen werden tyrannisiert von der Oberen und die verhängt Strafen wie aus dem Hexenhammer, wie aus der Inquisition. Ein Beispiel ist, ich weiß nicht mehr genau, was die Nonne gemacht hat. Irgendwo, wo man sagen würde, da redet man mal drüber und macht dann weiter. Und die Strafe war erst ausgepeitscht werden und dann in die Eiskammer für 2 Tage. Und das Tagebuch, in dem man liest, da sagt die Nonne dann auch, es hat noch niemand ist jemals aus der Eiskammer wieder rausgekommen. So nach dem Motto, wenn du ertrinkst, dann bist du wohl doch eine Hexe und dann ist das Böse immer noch in dir. Deswegen ist eigentlich auch besser so. Genau, und mein Eindruck ist, dass diese Oberin irgendwie corrupted ist. Und bei dem Wort muss ich immer an unseren ehemaligen Superlevel-Kollegen Markus denken, der mir das mal angestrichen hat, als ich das mit korrumpiert übersetzt habe, weil es im Deutschen was anderes bedeutet. Hast du ein Wort dafür, was corrupted ist, so von Bösem?
Ja, gute Frage. Also nicht deckungsgleich, aber naja, besessen halt irgendwie so, ne? In die Richtung.
Ja, so beeinflusst halt irgendwie, aber so, naja, irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist mit der Oberin passiert und die Nonnen, die leiden einfach auch irgendwie darunter, aber denken, dass das Nächstenliebe und Christentum und Religion ist und gottesfürchtig sein. Die KollegInnen von Insert Moin haben Tormented Souls 2 auch besprochen und die Überschrift war mit Panzersteuerung gegen Killernonnen. Also be serious. Was ist das für eine Überschrift? Ich meine, sie ist richtig, aber ich musste sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ja, und ansonsten, es ist wirklich eine Hommage, wenn nicht sogar eine Kopie. Also die Musik ist sehr gut, aber es ist halt so diese Resident Evil 1 düstere Klaviermusik einfach auch. Mhm. Der ganze Stil, die Farben, alles erinnert an so das erste Resident Evil, wovon man denn ja halten kann, was man mag von dieser Nähe. Es ist aber auch janky einfach. Ich mag das ja persönlich, wie The Hotel, was ich irgendwie Anfang des Jahres vorgestellt habe. Ja, aber ich finde, das muss man wissen vorher. Und inwiefern es sich vom Vorgänger unterscheidet, kann ich, wie gesagt, selbst auch nicht sagen. Es gibt wohl eine neue Voice-Actorin für die Protagonistin. Und ich habe jetzt von vielen gehört, dass sie finden, dass es eine deutliche Verbesserung zum ersten Teil ist. Aha. Nichtsdestotrotz, wenn man dieses Genre mag, dann ist man vielleicht mit den Remakes von Resident Evil besser aufgehoben. Oder also es gibt ja genug Spiele, die das irgendwie neu erfunden haben, zeitgemäßer und moderner entwickelt haben, dieses Genre. Und Tormented Souls 2 ist für die, die irgendwie hängen geblieben sind in dem Genre, wie es so vor 20 Jahren war. Also auch ich, ich mag das so als Comfort Game. Ich finde, das ist alles sehr erwartbar und sehr vorhersehbar. Ich finde es aber auch gut, wenn Spiele was Neues machen und das einfach mal weiterdenken. Und das hier fand ich bisher weniger innovativ oder einfach weniger ansprechend umgesetzt. Nichtsdestotrotz mag ich es irgendwie. Also, das hat mich. Ich bin da hooked. Ich mag bisher die Rätsel. Ich mag, wie gesagt, das Level-Design sehr. Ich habe auch irgendwie Bock herauszufinden, was mit diesen Nonnen überhaupt jetzt passiert ist, wieso die so geworden sind. Ich habe schon so ein paar NPCs getroffen, ich will wissen, wie es mit denen weitergeht. Und ich will einfach dieses Kloster erobern. Weißt du, ich will vielleicht nicht mal rauskommen, aber ich will einfach wissen, was ist da passiert.
Ja.
Und das irgendwie lösen. Und darauf habe ich schon richtig, richtig Bock. Obwohl es, wie gesagt, Panzersteuerung hat, die fällt ja gar nicht so auf, wenn man das mit dem Controller macht. Also, wobei, hat das Panzersteuerung? Vielleicht kann man das einstellen, aber eigentlich? Naja, man kann es, glaube ich, so oder so spielen.
Ich meine, wenn Instant Moin das titelt, dann muss es ja eigentlich Panzersteuerung haben, ne?
Also es ist halt tricky, wenn du einen festen Kamerawinkel hast. Da hatte ich schon bei Hardware mega Probleme mit, wenn du in dem einen Kamerawinkel geradeaus gehst und dann wechselt der Winkel und du läufst dann quasi auf die Kamera zu. Und wenn du aber geradeaus gedrückt hältst, läuft sie weiter in die Richtung. Wenn du das dann aber anpasst, weil sie auf dich zuläuft und du den Controller dann so zurückziehst, dann macht sie so eine kleine Mini-Drehung immer. Mhm. Also es ist ein bisschen verwirrend und das meine ich auch mit, da passt das, was man so aus alten Zeiten holen will, nicht mit modernen Anforderungen zusammen. Mhm. Also es gibt ja durchaus Gründe, wieso sich Dinge in Videospielen verändert haben. So Quality of Life zum Beispiel. Und ja, aber ich finde es trotzdem irgendwie gut. Ich habe richtig Bock, es durchzuspielen. Vielleicht kommt es dann noch auf meine Shortlist oder Longlist. Das habe ich noch nicht entschieden, weil es wirklich dann doch ein paar Spiele gab, die sehr gut waren. Aber ja.
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 Letztes Survival-Horror-Spiel für dieses Jahr.
Okay. Also auch in der Rückschaufolge. Das ist ja dann die Frage, ne? War diese auch noch dieses Jahr dann? Am 30. kommt ja dann raus oder so.
Naja, vielleicht, wie gesagt, spreche ich dann, also vielleicht hat das da dann seinen Platz.
Ja. Schwierig. Aber ja, sagen wir mal, die letzte Neuvorstellung eines Survival-Horror-Spiels dieses Jahr.
Ja, ich bin total unsicher, was in meiner Liste jetzt steht. Ich habe die gestern erst noch mal angeguckt. Oh, doch. Da ist noch eins drin, was man entfernt als Survival-Horror bezeichnen würde, was auf jeden Fall eines meiner Lieblingsspiele dieses Jahr war. Ja, ja, doch, okay. Da war noch was.
Was ich aber auch irgendwie bezeichnend finde bei Tormented Souls, ist, dass es ja so ein bisschen entgegen dem Trend geht, von so kleineren Produktionen halt diesen Survival-Horror auch so visuell rückzubeziehen.
Ja.
Weißt du? Also einfach PSX-Style. Keine Ahnung, wenn man sowas nimmt wie Crow Country oder sowas wie Signalis oder so. Und das ist ja schon auch sehr an dann so eine Retro-Ästhetik angelehnt. Das ist ja, also wie das dann umgesetzt ist in Bewegung, sag ich mal, ist noch eine andere Sache, aber es will ja modern aussehen. So.
Also ich würde sagen, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Das hat schon sehr, naja, schon so PS3-Vibes, finde ich.
Okay.
Also, das ist jetzt nicht perfekt. So, man merkt auch die Gesichter, die sehen creepy aus. Und ich dachte erst, okay, die Nonne safe hat die da was am Stecken. Und dann habe ich gesehen, auch die Protagonistin sieht einfach gruselig aus im Gesicht.
Ja.
Weil diese Bewegungen nicht so, die sind nicht, die haben immer was Unmenschliches an sich, so was Unheimliches. Und also ich finde, das passt ganz gut. Man muss aber sagen, die Hintergründe und halt das Haus so, wunderschön. Wenn das ein bisschen besser beleuchtet wäre, ich würde da Urlaub machen. Es ist auch gerade so die Bibliothek, wenn es auch heile wäre und wenn da nicht irgendwelche dämonischen Kräfte Türen versperren würden. Also viele Wenns. Aber es sieht voll toll aus. So, das ist schon nicht schlecht, finde ich. Aber auch halt janky. Und das ist so, ist ja auch was Leute spielen wollen, wo es einen Demand gibt.
Das stimmt. Und in der Hinsicht natürlich auch ein bisschen Retro dann.
Ja.
Der Jank. Ja. Wo man heute versucht, das alles auszupolieren, dass selbst die Spiele, die visuell sich auf eine entsprechende Vergangenheit beziehen, dass die dann trotzdem zumindest spielerisch halt glatt sind, sag ich mal. Ne?
Ja.
Ein spannender Mix also. Tormented Souls 2.
Ja, ist es ein spannender Mix? Ist es so ein,
ja, ich finde,
es war ein sehr erwartbarer Mix. Also ist schon.
Nee, also ich meine jetzt eher so auf der Metaebene. Weißt du? Also jetzt nicht so, was die Tropes angeht, sondern halt so, keine Ahnung, technische Umsetzung, Retro auf einer anderen Art, Jankiness, PS3-Retro statt PSX-Retro, so in die Richtung gedacht, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es irgendwie trotzdem, es kommt mir super bekannt vor einfach.
Mhm.
Auch dieser ganze Mix aus Dingen, also das ist alles so. Ja.
Ja, na gut, fair. Das ist ja auch, das ist ja auch eine wichtige und richtige Meinung dann, wie wir ja schon vorher festgelegt haben.
Mhm. Naja.
Ja, mein erstes Spiel, Stichwort, kommt einem bekannt vor. Passt auch sehr gut rein. Und zwar geht es um Angeline Era. Das ist das neue Spiel von dem EntwicklerInnen-Duo Milos Hantani und Marina Kitaka. Die haben das schon gemacht. Anodyne haben die gemacht, zum Beispiel Symphonie, was ich vorgestellt hatte im Podcast schon mal. Diese Mischung aus, naja, so ein bisschen 3D-Plattformer, trifft Tony Hawk mit so Kombos und dann storymäßig ganz viel so um das Thema asiatische Diaspora in verschiedenen Charakteren. Und jetzt, Angeline Era sieht für mich aus wie so ein Dreamcast-Zelda-like, so rein visuell. Ne? Also geht ganz klar so auf diese Zeitspanne der Videospielgeschichte zurück. Und diesmal ist es eher so ein, naja, auch vom Vibe her eben auch so ein 3D-Action-Adventure im Zelda-Style, so ein bisschen aus der Draufsicht. Das ist alles schön eckig / polygonal, die Figuren. Und ja, es sieht sehr, genau, sehr aus dieser Zeit eben aus. Und man spielt darin Tetsu Kinoshita, der ist ein ehemaliger Soldat mit einem sehr spannenden Outfit, so einem Crop-Top, aber dann doch ein Hemd mit Krawatte noch dazu und so eine Ballonhose. Also, ja, Faces und Fashion, sage ich dazu. Genau, und der wird in einem Traum von Engeln beauftragt, in das Land Era zu reisen und dort diesen Engeln zu helfen, weil deren Raumschiff oder Schiff namens Throne ist nämlich umgeben von so einem ewigen Sturm. Und Tetsu wird dann beauftragt, diesen Sturm zu brechen, indem er die sogenannten Bicones findet. Das sind so neun magische Artefakte, die sich natürlich alle hinter einem bestimmten Bosskampf verstecken. Und die muss man eben finden und dann diesen Sturm sozusagen brechen, damit die Engel wieder von der Erde in Anführungsstrichen dann wieder hoch ins Himmelreich können, weil das natürlich jetzt so alles gefallene Engel sind. Ne?
Mhm.
Und neben Engeln und Menschen gibt es dann eben auch die Fae oder Fairies oder Feen eben, wie man es vielleicht auf Deutsch übersetzen würde, die aber größtenteils Tiere sind, die teilweise auch sprechen können, also Käfer oder so, da gibt es auch so Ziegen, die dich so rammen können. Das sind also Gegner. Ne? Also die Gegner sind meistens dann eben die Fairies, die Fae. Und die werden angeführt von der Prinzessin Niam. Und die will natürlich dafür sorgen, dass die Engel zerstört werden. Also Feen gegen Engel, Menschen irgendwie so mittendrin. Man selbst ist eben auch ein Mensch. Und diesen Auftrag für diesen Bicones bekommt man eben nochmal, oder man bekommt eine erste Hilfe von einem gefallenen Engel Arkas, den man so zwischendurch trifft. Auch mit Crop-Top ausgestattet, scheint so die en vogue zu sein in dieser Welt. Genau, und ja, es ist in der Hinsicht spannend, weil abgesehen von diesem Überbau, es ist eher so eine Mischung, also auf der Story eben eher so eine Mischung aus so Versatzstücken. Es wird sehr viel so mit christlicher Ikonografie gearbeitet, beziehungsweise so Bibelversen und irgendwie so christlichen Konzepten von, klar, Nächstenliebe, Erlösung, was ist irgendwie Wahrheit, so in die Richtung gedacht. Schöpfungsgeschichte kommt da auch irgendwie mit drin vor. Oder so ein Beispiel, so eine Nebenquest, es gibt jetzt keinen Questlog oder so, sondern das muss man halt so selber entschlüsseln, was die Quest daran ist, sage ich jetzt mal. Und da gibt es halt so eine Quest, wo es eben um so eine Mutter geht, die ihr Kind verloren hat, noch als Baby, weil das Kind ausgetauscht wurde gegen so ein dorniges Feenwesen, als jemand nicht hingeguckt hat. Und dann hat sie dieses Feenwesen eben aufgezogen als ihre Tochter. Und dann ist aber die eigentliche Tochter auch wieder zurückgekommen. Und da gab es dann irgendwie jetzt Reibungen. Und Cran, so heißt die Dornentochter, wird dann eben beschuldigt, die Leute zu bestehlen, irgendwie so eine Diebin zu sein. Dadurch dann flüchtet sie eben aus dieser Stadt, wo sie ist. Und Caitlin, die andere Tochter, ist eben wieder in ihrer ursprünglichen Rolle angekommen. Und im Laufe dieser Quest ja, gibt's so ein paar halb erwartbare, halb unerwartete Rollenwechsel, sag ich mal, die dann auch irgendwie so ein bisschen auf, ja, auf so Themen wie ja, eben das Vergeben von fehlgeleiteten Taten oder sowas in die Richtung eben einzahlen. Genau, und was auch so ein ganz zentraler Aspekt ist, ist da eben, dass die Engel, bevor sie auf die Erde gefallen sind, die hatten so eine Fähigkeit namens Shimmering. Und durch dieses Shimmering waren sie eben weniger, naja, sag ich mal, gebunden an das, was die Menschen in dieser Spielwelt eben bestimmt. Und zwar, dass sie so die Vielfalt der Welt, was so Emotionen und Ausdrucksformen und so angeht, so einer bestimmten Struktur oder dem Wissen unterordnen. Also sozusagen Wissen über Emotionalität stellen. Das ist eben so dieses Ding der Menschen. So. Und auch, dass sie einfach in so festen Strukturen gefangen sind. Es gibt so ein Beispiel, wo man in einem Level so auf Arkas trifft und Arkas sagt, hier, guck mal, dieser Engel macht gerade Geld. So. Und du brauchst ja auch Geld, weil du musst ja Upgrades kaufen und was auch immer. Und deswegen nimm doch einfach mal ein paar Münzen. Und Ted sagt so, hä, Moment, nee, man muss sich doch Geld verdienen. Sonst ist das irgendwie Kacke. Und sagt Arkas so, naja, das passt, dass du das so sagst, weil Menschen halt irgendwie strugglen und deswegen diesen Struggle auch so in so, sag ich mal, moralische Geschichten verpacken, dass eben nur dieser Struggle, dass man dadurch eben irgendwo hinkommt. Wobei, wenn sie realisieren würden, oder wenn es diesen Struggle nicht gäbe und realisieren würden, dass man vielleicht nicht immer strugglen muss, so, dann könnten sie viel befreiter leben und hätten mehr Kapazitäten, irgendwie neue Geschichten zu schreiben und irgendwie sich mehr mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen. So, ne? Und das halt manchmal so ein Struggle auch vielleicht künstlich aufrechterhalten wird, weil man eben in diesem Narrativ drin ist. So, ne? Dass man nur, wenn man struggelt, dann hat es einen Wert, so ungefähr.
Ja, das ist einfach so, man sollte Macht als Konzept abschaffen und damit dann ja auch Hierarchien und irgendwelche Vorstellungen von, wie heißt es, Meritocracy? Mhm. Weg damit einfach.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Kann man abschaffen. Das ja, ist dann auch so ein bisschen eben so die Argumentation in dem Beispiel jetzt. Aber das ist halt nur so eins von vielen Beispielen, wo halt so ganz viele verschiedene, teilweise auch sehr obskure oder obstruse, besser gesagt, Storystränge irgendwie so ausgesponnen werden und die für mich noch nicht so wirklich zusammenlaufen. Ich habe jetzt so 6-7 Stunden gespielt. Also abgesehen von diesem klar definierten Oberthema oder diesem Oberquest einfach, ne, diese Bycones finden, ist da viel Durcheinander drin, finde ich. Was aber auch an, wie ich dann doch wieder auch finde, interessanten Konzept liegt, dass das Spiel eben wirklich so in der Sicht nicht linear ist, dass du dich außerhalb von Levels auf einer Weltkarte fortbewegst. So. Und diese Weltkarte zeigt dir am Anfang erstmal gar nichts an. Also du siehst nicht irgendwie die typischen Marker, so okay, hier ist irgendwie ein Höhleneingang. Oder hier ist irgendwie, abgesehen von der ersten großen Hauptstadt, hier ist irgendwie eine Stadt. So. Sieht man da einfach nicht. Ne? Das ist einfach so grüne Felder, vielleicht auch noch so ein Weizenfeld, eine Wiese, irgendwie ein Berg oder so. Aber das gibt dir keinen Aufschluss darüber erstmal, was da ist, wo du überhaupt hingehen kannst. So. Und du musst wirklich auf dieser Karte, das sagt dir auch so tutorialisiert dann irgendwie eine Figur, du musst halt suchen auf dieser Karte. Suchen heißt in dem Fall, okay, wo sind irgendwelche Konstruktionen, Konstellationen, wo man sich denken könnte, okay, das sieht irgendwie komisch aus. So zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, vier oder ein Weg führt irgendwie an so einen Berg und hört dann plötzlich auf. So. Das heißt, du läufst dann dahin, drückst den Suchbutton oder hältst den Suchbutton und dann entdeckst du eben potenziell ein Level, in das du dann rein kannst. So, und diese Level sind alle eben nicht miteinander verbunden, sondern die sind alle an diesen Fixpunkten Und wenn du das Level verlässt, bist du wieder ganz normal auf der Weltkarte sozusagen. Also es ist quasi keine Verbindung zwischen diesen Levels. So. Und das finde ich eigentlich ganz cool umgesetzt. Weil, wie gesagt, es ist halt nicht linear. Du kannst im Endeffekt, also manchmal, wenn du ein Level abschließt, werden irgendwie dann so ein paar Wege freigeschaltet, wo du irgendwie dann noch weiter hin kannst. Also abgesehen von dieser, wobei eben so als Einschränkung vielleicht. Also wenn es um die Hauptquest geht, ist es schon relativ linear, weil du immer natürlich in dem jeweiligen Gebiet gibt es immer so ein paar Bycones, die du halt finden musst, damit es weitergeht. Und die sind meist hinter so einer Progression versteckt. Also du musst dann irgendwie ein Level machen, dann wird irgendwie ein Teil einer Gebirgskette zerstört, sage ich jetzt mal, da kannst du dann durchlaufen, da ist dann das nächste Level. So. Aber wenn du möchtest, musst du nur die machen. Also es gibt ja so viele verschiedene Level, wo du einfach die einfach so spielen kannst. Das können halt irgendwelche, wie gesagt, irgendwelche Siedlungen sein, wo du dann vielleicht auf irgendwelche Quests noch triffst. Das können einfach nur so so Challenge-Levels sein, wo dann eben am Ende eine Schuppe wartet. Und Schuppen sind ja das Charakter-Upgrade-Material. Also dadurch steigerst du deine Lebensenergie und deine Power, die du hast, also deine Angriffsstärke. Und du kannst natürlich auch, wenn du zum Beispiel in der Stadt oder irgendwo Essen kaufst oder was irgendwo findest, dann kannst du eben das auch für den Run eben konsumieren. Dann kriegst du ein bisschen mehr Lebensenergie. Du kannst auch so Artefakte finden. Ich habe zum Beispiel gerade gefunden so eine Box, die du einfach, du kannst dann so eine Box erstellen, wo du dann drauf springen kannst und dann vielleicht in einem Level nochmal irgendwo anders hinspringen, wo du sonst nicht hinspringen könntest, so in die Richtung. Sowas gibt's. Es gibt ein Schwert und eine Pistole als Hauptwaffen. Mehr oder weniger, klassisch auch. Ne? Mhm. Und der Kampf ist sowieso auch ein weiteres sehr spannendes Konzept, wie ich finde, weil der funktioniert nach dem Bump-Slash-Prinzip. Es ist das, was es wörtlich sagt. Also wenn du jemanden reinbumpst, dann greifst du an. Mhm. Also du hast quasi keine Angriffstaste, sondern du musst in die Gegner reinlaufen. Das ist dann deine Attacke. Was manche Level extrem herausfordernd macht, weil einige Gegner auch sehr, sehr, sehr bullet-helly sind, also einfach tausend Projektile verschießen und einfach, weiß ich nicht, wenn du irgendwie dann so in einem Raum von einem Level vielleicht vier Pflanzen hast, die so Projektile schießen, in so einen Sekundenabstand, dann hast du noch irgendwie so zwei Ziegen, die dich versuchen umzurammen, dann hast du noch irgendwie so spinnenartige Springviecher, die aber auch irgendwie Projektile schießen können, das kann schon sehr hektisch werden. So, also es ist schon, es gibt einen Grund, warum wenn man einen Spielstand lädt, da steht, wie oft man gestorben ist.
Ach, so. Ja.
Also es gibt schon einen Grund dafür, weil es ist schon sehr knackig teilweise. Und das, obwohl ich halt auf der normalen Schwierigkeitsstufe gespielt habe, also es ist nicht irgendwie leicht oder sonst irgendwie. Aber es gibt, glaube ich, noch drei weitere, die noch schwieriger sind. Also da muss man schon ein richtiger Sicko sein, glaube ich, um das dann irgendwie gut zu finden, sage ich mal. Ja, aber generell, das war eins von den Spielen, auf das ich mich gefreut habe 2025, weil ich ja generell die Sachen von Analgesic Productions, das Studio von den beiden, plus natürlich X, diverse Mal gesagt haben, Support-Menschen, was jetzt irgendwie Soundtrack-Komposition, QA und sowas angeht. Und ich finde das Spiel, das hat mich nicht enttäuscht, auf keinen Fall. Aber ich glaube nicht, dass ich weiterspielen werde, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, das ist auch okay so. Also es ist halt, ich finde auf einer intellektuellen Ebene halt sehr spannend, was sie irgendwie machen mit den Konzepten, wie man so eine offene Welt bereisen kann, erkunden kann und auch diese Kampfszenarien. Also ich finde es einfach mal eine spannende so Herangehensweise, ja. Wie man das irgendwie so Kämpfe framen kann. Und natürlich auch so, was natürlich auch so ein bisschen mehr Reibung erzeugt, weil wenn du in irgendeinem Spiel irgendeinen Zweihänder hast, dann hast du natürlich eine größere Reichweite, so, dann bist nicht so der Gefahr direkt ausgesetzt, aber wenn du halt Bumpslashen musst mit deinem Schwert, dann musst du halt immer so abwägen, okay, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Gegner anzubumpen, oder warte ich auf ein Opening, eine Lücke irgendwie in den Angriffsmustern, in der Verteidigung, was auch immer. Also ich finde das schon eine sehr coole Idee. Es ist für mich halt so ein bisschen, mir fehlt da so ein bisschen der Story-Zusammenhang. Das sind so für mich so viele verschiedene Ideen, viele verschiedene Konzepte, die da eingeführt werden, die aber ja so ein bisschen unabhängig voneinander durch die Gegend schweben. Was aber auch natürlich daran liegt, dass abgesehen von diesem Hauptstrang, dass alles A, optional und B, nicht linear ist. So. Das heißt, aha, natürlich kann es sein, dass man in irgendwelchen, irgendwo dann über irgendeinen so einen Storystrang stolpert, der so sich nicht in größeren Kontext einfügen kann, weil es ja spielerisch, weil es auch keinen Sinn geben würde von der Spielstruktur her, so, ne?
Ja, ja, wobei du kannst ja schon mehrere Elemente haben, die du in beliebiger Reihenfolge ja lesen oder erfahren kannst, die ja dann aber trotzdem zu einem größeren Narrativ gehören. Also rein theoretisch, also auch praktisch ist das schon möglich, finde ich. Ist halt die Frage A, ob man das will, und B, ob man das wenig verwirrend genug, oh, das ist kein Satz, ja, doch, dass man es halt so gestaltet, dass es nicht zu verwirrend ist, damit die Leute bis zum Ende durchhalten, wo dann vielleicht alles zusammengeführt wird, weißt du? Mhm. Also der Weg dahin, der muss halt auch irgendwie spannend und begreifbar bleiben.
Ja.
Und so wie du das jetzt gerade geschildert hast, ist ja das halt nicht unbedingt so.
Ja, ja. Ja, also ich hätte es, glaube ich, gerne mehr gemocht, aber es ist trotzdem für die Zeit, die ich damit verbracht habe, war es trotzdem gut. So, aber wie gesagt, ich glaube, ich werde es nicht weiterspielen danach. Aber ja. Ja, im Vergleich zu vielen anderen Spielen, die wir vorstellen, auch auf itch.io verfügbar. Das heißt, wenn ihr euch, wenn ihr euch das zulegen wollt, dann natürlich gerne über itch, weil wir wissen ja, da kommt mehr bei den Leuten an. Und die beste Kombination ist natürlich sogar Wishlisten auf Steam und dann auf itch kaufen, zum Beispiel. Das ist eine gute Kombination. Best of both worlds ein bisschen.
Ja. Ja, ich habe das Spiel auch schon. Ich habe das doch bei YouTube gesehen, oder? Ich glaube ja.
Ich glaube ja.
Und fand es da auch irgendwie so weird spannend, aber nicht spannend genug, um es selber spielen zu wollen, glaube ich. Wobei jetzt, wo ich es mir nochmal genauer angucke, finde ich so diesen Artstyle schon mega cool. Ich hätte, glaube ich, mehr Bock auf ein Spiel, das nicht so schwer ist. Gerade einfach so Jahresende-Vibes. Wobei mich auch da halt einfach irgendwie die Welt interessieren würde. Also wie passt das denn alles zusammen, diese Geschichten und die Werte und Moralvorstellungen, die da irgendwie transportiert werden? Und wieso sind Feen Teil der Schöpfungsgeschichte? So, am 8. Tag schuf Gott die Feen. Das ist schon.
Ja, genau.
Das ist hilarious, das finde ich gut. Oh ja, aber jetzt sehe ich hier gerade bei Steam so Vögel, die irgendwelche Pfeile verschießen, und das stresst mich schon beim Zuschauen.
Ja, ja. Das wollen wir vielleicht nicht im Dezember. Nee. So. Aber ja. Hat auf jeden Fall seine Berechtigung gehabt auf der Vorfreudeliste, und ja. So.
Immerhin das.
Ja. Ja, dein zweites Spiel wurde ja schon mal erwähnt, tatsächlich.
Ja, du hast das erwähnt.
Na?
Und dann habe ich es auf die Liste gesetzt, und lass mich kurz gucken, es kam ja jetzt schon im Oktober raus. Es ist Slots and Daggers von Friedemann, der vorher ein Spiel mit anderen Menschen gemacht bzw. veröffentlicht hat. Dann Summer House und jetzt Slots and Daggers. Publisher ist Future Friends Games. Von denen haben wir schon mehrere Sachen vorgestellt. Apico, dieses Bienenzuchtspiel, da kam jetzt dieses Jahr der Nachfolger Mudborn raus, wo man Frösche züchtet. Clover Pit haben wir vorgestellt. Die haben das sehr erfolgreiche Cabin Factory gemacht. Ja, und Slots and Daggers würde ich als strategisches Glücksspiel bezeichnen. Das klingt erstmal wie ein Oxymoron, aber wir haben ja schon bei Balatro und so weiter gesehen, es ergibt Sinn. Wir haben schon vor ein paar Folgen diesen Trend identifiziert mit so Glücksspielmechaniken. Und damals halt kurz über Slots and Daggers gesprochen. Und jetzt ist es raus. Und es ist sehr, sehr simpel vom Gameplay-Loop her, finde ich. Kann aber so ein bisschen Tiefe entwickeln. Also, am Anfang hat man 3 Slots und man drückt dann auf Stopp und die 3 drehen sich aber so schnell, dass man nicht wirklich kontrollieren kann, bei was sie landen. Und am Anfang hast du die Auswahl zwischen 3 Items, mit denen du deinen Run starten möchtest, die dann in diesen Slots erscheinen können. Am Anfang gibt es aber auch nur 3 Items. Ich glaube, ein Dolch, um halt physischen Schaden zu machen. Ich glaube, das Schild und auf jeden Fall die Münze. Wenn du das Schild hast, kriegst du ein paar Schildpunkte. Wenn die Münze in diesem Slot erscheint, kriegst du eine Münze. Der erste Gegner ist immer Eiermann, was ich wahnsinnig gut finde, weil das ist so ein perfekter erster Gegner, der suggeriert Zerbrechlichkeit. Mhm. Und das ist einfach richtig gut, um reinzukommen. Und man drückt dann halt immer auf Stopp, sieht dann die Items, die quasi gewürfelt wurden, die dann der Reihe nach aktiviert werden. Dann gibt es noch eine Phase, wo man Power-Ups verwenden kann, dazu gleich mehr. Und dann ist der Gegner dran. Und wenn der Gegner tot ist, kommt der nächste Gegner und immer so weiter. Es gibt 10 Welten, wo ich glaube immer 4, manchmal hatte ich das Gefühl auch nur 3 Gegner, die gewürfelt werden, außer der Eiermann, der ist immer der Erste, aber ansonsten ist, glaube ich, zufällig, in welcher Reihenfolge diese Gegner in der Welt kommen und dann kommt ein Boss. Und je weiter man eben kommt, desto mehr Chips erhält man, so Poker-Chips, mit denen man sich dann im Menü des Spiels Boni kaufen kann, wie zum Beispiel dauerhaft mehr Leben, wiederbelebt zu werden, mehr Slots, man kann bis zu 5 Slots dann freischalten, x Prozent mehr oder weniger Schaden austeilen oder bekommen, halt die übergeordneten Roguelite-Boni, mit denen du dann erst weiterkommst. Weil das, was du in einem Run machen kannst, ist sehr begrenzt und wenn du dich generell nicht damit ausbaust, kommst du einfach nicht weit. Genau, nachdem man halt die Slots hat, kann man Power-Up, nachdem man einen Gegner besiegt hat, machen wir erstmal das, kommst du in so einen Kaufbildschirm. Und die Münzen, die du halt bekommst, entweder durch passive Boni, die du dir gekauft hast, oder eben durch die Münze, die du gedreht hast, da kannst du dir neue Items kaufen. Zum Beispiel gibt es einen Dolch, der physischen Schaden macht. Wenig, aber dafür Giftschaden. Der Hammer, der hat physischen und magischen Schaden und die Chance, den Gegner zu betäuben, dass dessen nächste Aktion nicht ausgeführt wird. Und da kann man sich dann so ein bisschen strategisch zusammensuchen, was man haben will. Du kannst die Einsermünze auf eine Fünfermünze upgraden, dass du nicht nur eine Münze bekommst, sondern 5, wenn sie gewürfelt wird. Du kannst dir ein magisches Schild holen oder auch einfach Items, die selbst nicht direkt angreifen, aber wenn sie gezeigt werden, dann hast du 20% mehr Schaden auf magische Attacken. Da gibt es schon relativ viel. Es gibt, wie gesagt, magischen und physischen Schaden, den man selbst machen kann, den aber auch die Gegner machen können. Und es wird immer angezeigt, welche Art es ist. Der magische Schaden, genauso wie Gift, geht durch das Schild durch. Bei einem selbst und bei den Gegnern. Und es gibt dann so in der zweiten Hälfte eine Phase, wo fast alle Gegner nur magischen Schaden machen. Und wenn du ein krasses Schild hast, aber nicht genug in Leben investiert hast, dann hast du nicht mal genug, um diese Attacken auszuhalten. Ganz egal, wie viel Regenerationsfähigkeit du dann hast, das gibt es auch noch. Genau, ich habe das tatsächlich durchgespielt jetzt. Ich habe, glaube ich, so 5,5 Stunden gebraucht. Nach 2,5 Stunden hatte ich aber auch schon alles freigeschaltet. Also alle Items, die man so finden kann. Und das hat sich auch nach dem richtigen Zeitpunkt angefühlt. Da hat man schon ein bisschen mit Builds experimentiert und hat dann realisiert, einerseits, dass weniger mehr ist, weil wenn du zum Beispiel dreimal das gleiche Symbol hast, bekommst du einen Bonus darauf. Dann macht der Dolch beim dritten Mal nochmal 50% mehr Schaden oder sowas. Also eine höhere Chance auf kritische Treffer. Am Anfang habe ich viel Gift gemacht, weil es eben durch das Schild geht und weil man dann auch Schaden macht, wenn man keine Attacke gedreht hat, sondern nur Schilde und Münzen oder sowas. Später habe ich dann viel mit dem Hammer gearbeitet und so Lifesteal. Einerseits durch diese passiven Power-Ups und andererseits durch so Schwerter, die so 10% von dem, was du an Schaden gemacht hast, dir als Leben zurückgegeben haben. Und gewonnen habe ich dann tatsächlich mit einem rein Physical Damage-Bild, den ich eben nur Power-Ups gekauft, die das irgendwie verstärkt haben. Und dann habe ich mal 2 gekauft. Und wenn das gedreht wird, werden die 2 Slots davor nochmal gedreht. Und dann, es gibt sehr viele Items, man kann da, finde ich, relativ viel rumexperimentieren. Und das finde ich richtig, richtig gut an diesem Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Es ist überhaupt nicht langweilig geworden, finde ich. Weil man halt einerseits darauf gehofft hat, die Items zu bekommen, die zu dem Bild passen, den man sich überlegt hat. Und andererseits ist es extremst befriedigend zu sehen, wenn der Plan aufgeht. Wenn man so durch die ersten 3 Welten rast, weil man überhaupt gar keine Sorge hat, weil alles irgendwie funktioniert und ineinander greift. Und so ein bisschen fühlt man sich aber wie eine leblose Figur so am Automaten in Las Vegas, weil man halt immer nur auf Stopp drückt und dann vielleicht mal so ein bisschen was kauft oder so. Und dann ist man aber auch wieder total invested, weil es irgendwie ganz knapp wird gerade. Aber man kann ja nichts machen. Also ich sehe ja schon, wenn ich angreife, sehe ich schon, welche Attacke der Gegner gleich machen wird. Und wenn ich sehe, ich habe kein Schild gewürfelt und die Zahl, die beim Gegner steht, übersteigt meine Lebens- und Schildzahl, dann weiß ich ja schon längst, was passiert. Vollkommen egal, was ich jetzt als nächstes für ein Power-Up aufdrücke oder ne, also man hat da dann schon den Moment der Enttäuschung, wo du verarbeitest, dass dieser Run nichts geworden ist. Und das macht es dann leichter, direkt wieder auf Neustart zu klicken, finde ich. Weil dieser Moment von du bist tot und wenn dann erst die Realisation einsetzt, dann ist das immer der Moment, wo ich auf Quit drücke und so Rage quitte und einfach keinen Bock mehr habe. Aber wenn ich das verarbeite, während die Animation noch läuft und dann sehe ich, wie viel Chips ich bekommen habe und dann denke ich mir so, du, dann investiere ich die doch mal in so dauerhafte Modifikatoren und drücke einfach auf Neustart und probiere es nochmal. Dann sind diese ganzen Emotionen schon durch und ich mache es einfach nochmal. Und das ist sehr gefährlich. Ja, und ich bin froh, dass ich es durchgespielt habe. Ich war komplett fein damit zu wissen, dass ich nie das Ende erreichen werde. Ich dachte, gestern Abend eine Runde spiele ich noch und dann rede ich hier im Podcast darüber und dann deinstalliere ich es auch und dann habe ich es geschafft und jetzt bin ich froh, weil jetzt kann ich es deinstallieren, weil ansonsten würde es sehr viel mehr Zeit fressen. Weil es irgendwie, ich weiß nicht, ich bin eigentlich überhaupt nicht suchtgefährdet, glaube ich. Also, ich war noch nie richtig nach irgendwas süchtig, glaube ich. Da habe ich, glaube ich, eine relativ hohe Schwelle, Gott sei Dank, wenn ich sowas spiele. Aber ja, das mag ich schon, solche. Balatro war ja auch sehr gut. Und ich habe letztens gesehen, es gibt ein Spiel, da, das soll nächstes Jahr erscheinen. Ach, das, du, übernächstes Mal erzähle ich davon.
So nämlich.
Ja. Ja, oh Gott, ich habe mich direkt in Rage geredet gefühlt, weil die Musik dazu ist so gut und man kommt in so ein Flow, in so ein. In so einen Rhythmus beim Spielen. Und ich habe das hier nebenbei gerade laufen und bin direkt wieder so on edge.
Direkt wieder angefixt, direkt wieder installieren.
Ach, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Aber es ist wirklich sehr gut.
Ich finde es vor allem auch, ich finde es halt faszinierend auch, dass das Spiel, also es zeigt ja auch, dass so, ich sag mal, Abwechslung in der Präsentation kein Muss ist, weil man ist ja die ganze Zeit wirklich nur auf diesem einen Bildschirm, sag ich mal, der natürlich nicht komplett statisch ist. Klar, da klickern irgendwie dann Münzen raus oder irgendwelche Chips fallen rum und ja, es dreht sich was und so. Aber im Endeffekt hast du halt diesen einen Bildschirm, so, ne, auf dem du das ganze Spiel zubringst.
Ja, du hast den Bildschirm in einem Bildschirm.
Genau.
So.
Genau. Und ja, manchmal funktionieren einfach so simple Sachen. Da brauchst du dann gar keine große, krasse Inszenierung. So.
Genau, das denke ich mir nämlich auch. Und ich glaube, dass es gar nicht so leicht war, dieses Spiel zu balancen. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht pitche ich das irgendwem, weil wie man so ein Spiel balanced, das ist ein großes Rätsel für mich, aber es wird mich irgendwie interessieren. Mhm. Weil du ja.
Naja, vor allem halt, wenn das irgendwie die Basis ein reines Glücksspiel ist.
Ja, eben.
Ne?
Und es ist so, ich habe ja mehrere Builds probiert und die waren alle irgendwie, haben die funktioniert. Also.
Ja.
Kommt halt dann auch ein bisschen auf das Glück an, dass man genau die Items kaufen kann, die man braucht, dass man sie auch rechtzeitig kaufen kann, dass genau das gedreht wird, was man im jeweiligen Moment braucht. Ja, aber es hat einfach voll gut funktioniert. So, das ist eine richtig, richtig runde Sache, dieses Spiel. Und das ist mehr wert, als wenn man jetzt 1000 irgendwie Gimmicks hat und 1000 Dinge, die vielleicht gar nicht zusammenpassen und sich so ein bisschen übernimmt oder so. Das ist hier gar nicht der Fall.
Ja. Ja, wäre zum Beispiel interessant, irgendwie, weiß ich nicht, wie lange Friedemann dann an dem zugrunde liegenden Random Number Generator gefeilt hat.
Ja.
So, ne? Weil das ist ja auch so ein, ich finde, das an sich ist so ein super spannendes Feld, wo es ja eigentlich auch, also viele sogenannte Random Number Generators sind ja gar nicht wirklich random.
Mhm.
So, ne? Die folgen ja irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt ja immer wieder Versuche, also ich weiß nicht, ob es im Spielebereich wirklich so ist, aber es gibt immer wieder Ansätze, wie man so einen wirklichen Random Generator macht, aber es ist halt super schwierig und ja das wäre halt irgendwie super spannend, dann in dem Kontext sich das mal anzugucken. So. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall damit vielleicht dann auch nochmal auf meine Liste gerutscht. Weil ich war mir nicht sicher. Ich hatte ja dieses Jahr schon mein Slot Machine Roguelite mit Perilous, aber vielleicht muss ich dann doch nochmal reingucken, weil 5 Stunden. So, ja. Ist ja bald irgendwie ein bisschen tote Zeit, ne, zwischen den Jahren. Da kann man schon mal 5 Stunden vielleicht da rein investieren.
Du, diese 5 Stunden, die sind echt schnell vergangen. Ich war ein bisschen schockiert. Ich habe gestern Abend so auf die Uhr geguckt und dachte so, ich probiere es. Es dauert ja nicht lange und auf einmal war es 12:30. Aber, naja.
Ja, ich kenne das Gefühl. Nur noch ein Run. Nur noch ein Spin.
Ja, ja.
Ja. Ja, mein zweites Spiel. Auch ein Spiel, das auf der Vorfreudeliste bei mir stand. Und auch ein Spiel, das seinen Platz verdient hat. Und zwar Skate Story. Skate Story war für mich so mit das meist erwartete Spiel 2025. Und 2024 auch. Und ich glaube 2023 auch, weil dieses Spiel sehr lange in der Entwicklung schon ist. Tatsächlich. Und primär steckt da der Solo-Entwickler Sam Eng dahinter. Und gepublished wird es von Devolver. Sehr passend auch. Ne? Die haben ja auch immer, genauso wie Future Friends, ein sehr gutes Händchen für spezielle Indie-Spiele.
Ja.
Und die Prämisse ist schon mal mega. Man ist, naja, so, sieht so ein bisschen aus wie so ein Drahtkonstrukt in Menschenform, ein Dämon, eine dämonische Hülle ohne Inhalt und hat ein großes Problem, denn der Mond ist zu hell in der Hölle und weil der Mond zu hell ist, kann man nicht schlafen und man will eigentlich nur schlafen, so. Und deswegen,
das ist so relatable.
Und deswegen geht dieser Dämon einen Pakt mit dem Teufel ein, unterschreibt einen 4-seitigen Vertrag und verwandelt sich in einen gläsernen Dämon, der jedes Mal zerspringt, wenn er irgendwo dagegen kracht und bekommt die Aufgabe, alle Monde zu fressen. Alle 8 Monde, die in den verschiedenen Ebenen der Hölle existieren. Und dann hat er A, seine Ruhe, dieser Dämon natürlich, weil es keine Monde mehr gibt, die ihn stören können beim Schlafen. Und B, bekommt er seine Seele zurück. Da steht so im Vertrag.
Das ist ja ein guter Deal.
Ne? So. Und ja, das ist im Endeffekt die Prämisse. Und zur Zielerreichung schnappt der Dämon ein Skateboard, das darum fliegt, logischerweise, und macht sich auf den Weg zum Mond. Folgt dann erstmal so einem kleinen Hasen, der sagt, hier, ich weiß, wo es lang geht, hier, komm durch die Portale mit. So, und man rollt man so ein bisschen durch diese Portale durch, von Punkt zu Punkt. Und kurz bevor man am Mond ankommt und ihn auffressen kann, kommen dann so ein Haufen Augen. Die Augen sagen, Moment, Moment, Moment. Hier ist kein Skaten erlaubt. Wir kassieren dich jetzt ein. Wir knasten dich jetzt ein, weil du darfst hier nicht skaten. So. Und dann kommt aber der Philosoph dazwischen. Das ist so eine Marmorbüste in so einem klassischen Philosophenkopf, ne? Also mit so lockigen Haaren und so einem langen, lockigen Bart. Und er sagt, Moment, Moment. Das klingt eigentlich ganz spannend. So, diese Idee, den Mond zu essen. So, das ist ja schon so eine klare Aufgabe. Ich werde das mal evaluieren, diese Aufgabe. Komm mal hier mit. Ich entreiß dich mal dem Griff der Augen. Du kommst hier in mein Lyzeum, in meinen Gedankenpalast. Und dann hast du die Wahl. Entweder du suchst in meinem Lyzeum, in diesem Hub, nach 2 Think Pieces. Wenn du die gesammelt hast, dann kannst du eine Evaluation starten oder einen Test starten, wo ich quasi dich bewerte, ob das eine würdige Mission ist, eine würdige Aufgabe, diesen Mond zu fressen. Oder du bleibst einfach da und denkst einfach so ein bisschen rum, entsagst dieser Aufgabe und entspannst dich im Lyzeum und lässt deine Gedanken einfach schweifen. So. Und natürlich wollen wir aber den Mond fressen. Offensichtlich. Deswegen sammeln wir diese beiden Think Pieces. Gehen dann nochmal kurz in den Gift Shop und gucken, was da so ist. Da kann man neue Decks kaufen oder neue Trucks, also neue Achsen oder neue Rollen für sein Skateboard oder auch Sticker. Dann kann man so ein bisschen personalisieren, das Board. Und dann sammeln wir die Think Pieces ein, indem wir so Mini-Aufgaben lösen. Die erste Aufgabe ist, eine Variante dieses Philosophenkopfes, der so eine kecke Basecap trägt, eine Dose Bile Cola heißt es, glaube ich. Also Bile, die im Sinne von so, wie sagt man das? Nicht so Galle, aber irgendwie sowas, was Giftiges, Ekliges. So eine Dose Bile Cola zu besorgen aus dem Giftshop. Dann kriegt man ein Think Piece. Und das andere habe ich gerade vergessen für das zweite Think Piece. Aber ist auch gar nicht so relevant. Und natürlich bewegt man sich diese Welt, indem man eben skatet. Ne? Also ganz klassisch, wie in allen anderen Skate-Simulationen auch. Und über neue Tricks erfährt man von sogenannten Obelisken, die dann so in dieser Welt stehen. Und dann kann man diese Obelisken sich in denen interagieren. Und dann erklären die neue Tricks einem. Ganz am Anfang lernt man natürlich einen Ollie, aber später kommen auch noch andere Sachen dazu. So klassische Skate-Tricks wie ein 360-Flip, ein Kickflip, Pop-Shove-It, diese ganzen Geschichten. Man lernt auch, wie man Nolly-Tricks macht im späteren Spielverlauf, dass es dann Nolly ist, quasi, dass du nicht mit dem vorderen Fuß in der Mitte vom Board stehst und dem hinteren hinten am Board, sondern mit dem vorderen Fuß ganz vorne und mit dem hinteren Fuß in der Mitte, dass du die Tricks andersrum machst. Das nennt man dann Nolly. Genau, und das Ausführen von Tricks ist natürlich zentral, weil, wenn wir diese Think Pieces gesammelt haben, dann müssen wir den Philosophen fangen, sag ich mal. Der ist in so einem Spiegel drin, der dann durch die Gegend fliegt und sagt, okay, wenn du mich erreichst, wenn du zu mir kommst, dann sehe ich die Aufgabe als erledigt an. Das heißt, du fürs Erstmal nimmst du nur Geschwindigkeit auf, fährst auf den Spiegel zu, dann sagt er, okay, das war ja einfach. Dann gibt es irgendwie so Barrieren, über die du springen musst, und dann, um den Spiegel halt zu fangen. Und dann später kommt noch so eine weitere zentrale Komponente dazu. Weil es das Ganze natürlich mehr oder weniger ein Bosskampf ist. Ne? Mhm. So. Und in allen Bosskämpfen, du beschädigst die Gegner, indem du eine möglichst lange Combo zusammen stückelst, wie bei Tony Hawk auch. Und dann beendest du die Combo durch einen Stomp. Oder einfach dann mit deinem Board so auf den Boden, zack. Und das fügt den Gegnern dann Schaden zu. Oder den Bossen. So. Die dann auch so eine eigene Lebensleiste haben. Und Diese Bosskämpfe sind meistens zeitlich eingeschränkt, also dass dann wie auch hier so klassisch Tony Hawk, du hast dann eben vielleicht 3 Minuten Zeit für deinen Run, sag ich mal, bevor der halt neu startet und du nochmal von Anfang an diesen Bosskampf starten musst. Und in der Zeit musst du halt dann eben die Gegner besiegen. Und das hat verschiedene, also die Bosskämpfe sind natürlich unterschiedlich in der Hinsicht, dass du bei manchen musst du dann zum Beispiel, da bewegen sich die Monde durch so eine Arena und du musst halt dann immer den Schatten vom Mond treffen mit deinem Stomp, damit du auch wirklich Schaden anrichtest, sowas in die Richtung. Also da sind immer so ein paar Eigenheiten dabei bei jedem Bosskampf. Und wenn du den ersten Bosskampf bestehst gegen den Philosophen, sagt er, okay, das ist eine würdige Aufgabe, den Mond zu fressen. Du kannst das Lyzeum verlassen, so, du kannst auf deine Reise gehen und den ersten Mond sozusagen fressen. Und dann geht es eben weiter in die nächste Ebene tiefer. Die Monde haben alle verschiedene Farben. Und am Ende jedes Kapitels, es gibt 9 Kapitel insgesamt, kriegst du noch so eine ganz coole lyrische Zusammenfassung von dem Kapitel, also was da so ein bisschen passiert ist. So. Und diese Kapitel sind im Endeffekt ja schon wie so Tony Hawk-Level. Also du hast dann immer so einen Hub, wo du startest. Das ist zum Beispiel, das nach dem Lyzeum ist, ist halt so ein Straßenzüge, wo sich dann als zentraler Punkt das Bagelland befindet. Wo auch dann in der Nähe in dieser Giftshop ist wieder, wo du dann neue Sachen kaufen kannst. Und du musst halt dann meistens so, ja, so Mini-Quests erledigen, sag ich mal. Also in einem einen Level, da kommst du an, schläfst du gerade, weil du eben den Mond aus dem jeweiligen Level, aus dem vorherigen Level schon gefressen hast. Das heißt, du kannst dann schlafen und dann tauchst du halt tiefer ab ins nächste Level und dann wirst du geweckt von Coney. Und Coney ist so ein bisschen der, so ein bisschen der Wachtmeister, sag ich mal, sagt, hier, hast du eine Schlaferlaubnis für diesen Ort, weil du kannst nur schlafen, wenn du eine schriftliche Erlaubnis hast vom Department of Death. So, ne? Und dann, okay, hast du nicht. So, das heißt, wir bringen dich jetzt hier, ins Department of Death vor den Richter, sag ich mal, was so ein riesengroßes blutrotes Auge ist. Heißt, glaube ich, einfach the Bloodseer oder so. Und dann hast du eben bis zum Ende des Tages Zeit, so ein Formular auszudrucken und ausfüllen zu lassen, wo du eben so einen Antrag stellst, dass du auch schlafen kannst. So ungefähr. Das sind eben so die Hauptquest auf dieser Ebene. Und dafür brauchst du aber die Hilfe von so einer Taube, die in so einem Café sitzt und die als einzige einen Laptop hat, mit Druckerzugang. Und dieser Taube musst du dann zum Beispiel dabei helfen, Inspiration zu finden. Und die sagt dann hier, find für mich Buchstaben in der Welt, das dann so ein bisschen angelehnt an Skate, ne? Wo man ja auch SKATE einsammeln muss, als Inspiration. Das sind dann zum Beispiel, ich glaube, es ist Haus, Dämon und Käse. Das sind die Wörter, die du dann findest.
Ja.
Das reicht ja, ne, logisch. Und das reicht dann eben der Taube auch. Und ja, also auf jeden Fall, was sich so auch storymäßig so durchzieht, ist zum einen halt irgendwie, klar, diese Aufgabe, die Monde zu fressen und irgendwie so ein bisschen Selbstbestimmung zurückzubekommen, indem man seine Seele sich halt frei grindet und frei flippt und frei skatet. Aber halt auch so diese grundsätzliche Anti-Haltung gegenüber Skateboarding. So, ne? Also ist auch ganz klar, dieses Spiel, auch wenn das alles so visuell natürlich komplett abstrahiert ist, es soll in einer Großstadt spielen und es gibt dann auch später The Fuzz, also die Cops halt, ne? Die dich halt dann jagen, die du dann auch dann mit Kombos und Stompen dann eben auch erledigen kannst, so ungefähr. Und dieses Aufbegehren gegen diese Einschränkung.
Gegen die Obrigkeit. Ist so ein,
die Obrigkeit, genau, ist eben auch sehr zentral. Aber auch nicht so platt, finde ich. Also es ist halt irgendwie ganz, ganz cool umgesetzt. Und ja, ist auch so, wird irgendwie ganz klar, dass, glaube ich, auch der Entwickler selber so ein bisschen so eine Love-Hate-Beziehung zu so urbanen Metropolen hat und da, wo er irgendwie herkommt. Also das ist einfach so, weil ich meine, es ist literally die Hölle, wo es spielt.
Ja.
So, ne? Aber es ist auch irgendwie dann eine Möglichkeit, eben so seine eigene Linie zu fahren in diesem ganzen Kontext durch das Skateboarding. Einfach so ein bisschen so eine Selbstermächtigung, sag ich mal. Ja, also Ich finde einfach, bei diesem Spiel passt das Gesamtpaket einfach richtig krass, weil auch der Soundtrack, was ja auch super wichtig ist bei Skatespielen, ist auch sehr, sehr gut. Ich muss es gerade mal kurz gucken. Ich glaube, die zuständige Band ist Blood Cultures oder Blood Vultures. Würde beides gut passen.
Ja.
Blood Cultures, genau. So heißt die Band. Und das ist so ein bisschen, es ist echt eine sehr spannende Kombi. Ist irgendwie so ein bisschen Synthwave mit drin. Es ist so ein bisschen so Vaporwave-Ästhetik. So ein bisschen Breakbeat auch dabei. So Electronic. Also es ist sehr viel so. Es hat mich so in Teilen an den Soundtrack von Sayonara Wild Hearts erinnert.
Genau, das hatte ich jetzt auch im Kopf. Also sowohl was so den Vibe angeht, als auch das, wie du jetzt die Musik beschrieben hast. Das ist auch so, naja.
Ja.
Makes sense.
Und wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr guter Soundtrack, der auch da irgendwie so ganz coole Reibung erzeugt, weil manchmal passt der halt eigentlich so oberflächlich nicht zu dem, was gerade passiert. So. Also es gibt halt so einen Bosskampf zum Beispiel, wo dann auch visuell später wo es eine Entsprechung gibt, dass du halt visuell auf einmal das Bild anfängt zu pulsieren und so rot zu pulsieren und dann kommt so ein bisschen Dubstep im Hintergrund halt, ne, mit diesem Bassdrop und so. Da passt das gut. Es gibt auch manche Bereiche auch, wo das dann irgendwie so eine, naja, fast schon so eine entspannende Lo-Fi-Beats-Wirkung im Hintergrund hat. Und das, also das ist irgendwie, es ist echt cool umgesetzt und auch so unerwartet, dass man, sagt man, dann nicht irgendwie zur ganzen Zeit nur so treibenden Kram, sondern auch so ein bisschen so ein Ausgleich so dazu. Ja, finde ich super spannend. Ich finde es visuell richtig gut. So. Ich finde es auch, also du hast immer die Grundkameraperspektive ist so von schräg unten links. Mhm. Also so ein bisschen so diese Skate-Video-Perspektive, ne? Wo wo du halt viele Passagen ja auch immer so gefilmt sind von jemandem, der mit einem anderen Skateboard nebenher fährt und dann eben von unten filmt. So, und so ist auch so Skate-Story die generelle Kameraperspektive. Du kannst die Kamera drehen, klar, aber das ist so der Ausgangspunkt. Und es ist auch, es sind wirklich so nur so minimale Effekte, aber wenn du zum Beispiel halt irgendwie eine Combo machst und irgendwo dann runterspringst und stompst, dann wackelt der Bildschirm halt so ein bisschen. Ne? Also es hat einfach so Gewicht. So, wo du halt bei vielen, also auch Skate-Spielen zum Beispiel, das ist ja so bei Tony Hawk so, ne? Was ja eher unrealistisch ist, aber da ist es ja, das fühlt sich so leicht an alles. Mhm. Wenn du halt irgendwie so eine 500er-Kombo machst und irgendwie ein 1080 machst und irgendwie 1000 Tricks aneinander landest, dann ist halt so alles so gleich. Ne? Und hier ist halt wirklich so, okay, wenn du irgendwie landest, es macht halt so, man sieht halt, dass es sich der Bildschirm wackelt einfach so, um es mal ganz basic auszudrücken. Und das macht auch schon viel für das Spielgefühl aus. So.
Ja, dass man einfach so ein Feedback kriegt.
Ja.
Ich sehe, was du meinst. Also auch wenn er hier so im Trailer einfach landet, ist es halt, hat das ja Gewicht, wie du sagst, und das macht es aber noch mal spannender, weil man ja eine Glasfigur ist und dadurch fühlt es sich noch ein bisschen prekärer an und so dieser permanente Dauerzustand wird dadurch irgendwie unterstrichen und gleichzeitig, das ist, finde ich, das Paradoxe daran, sieht es einfach nicht so aus wie eine kleine zerbrechliche Glasfigur, sondern vielleicht mehr so Porzellan, was auch richtig wehtun kann und was dann doch einen Effekt hat. So, das ist so, wie es wirkt. Das ist schon voll. Cool, ja.
Also ich glaube, da stecken auch noch mehr Themen drin. Also gerade so diese Passage in dem Lyzeum halt irgendwo dann irgendwie so philosophische Grundüberlegungen angestellt werden, wo dann irgendwie darüber philosophiert wird, wie war das, glaube ich, da irgendwie ein Schachspiel zwischen Vernunft und Irrationalität oder irgendwie so in die Richtung zwei Aspekte von diesem Philosophenkopf, der dann gegen sie selbst Schach spielt und so. Also da steckt, glaube ich, viel drin, wenn man was rausziehen möchte. Aber ich glaube, das Spiel funktioniert auch so, wenn man einfach sagt, okay, man möchte irgendwie eine Skate-Simulation mit Impact, die so ein paar Sachen irgendwie auffrischt, was man eigentlich so in Skate-Spielen halt selten hat, weil selbst so Indie-Darlings wie jetzt Olli Olli zum Beispiel sind ja trotzdem immer noch, folgen immer noch derselben Formel. So. Mhm. du bist halt irgendwie so ein Dude oder eine Dudette, die irgendwie am Skateboard durch die Gegend fährt, durch eine realistische Welt, mehr oder weniger realistische Welt, und halt irgendwie da ihre Tricks aneinander kettet. Und das ist halt wirklich, ja, also allein die Idee, dass man sagt, okay, wir machen ein Skatespiel mit Bosskämpfen. So, finde ich ja irgendwie cool. So, und genau, deswegen definitiv hat sich sehr schnell in meine, auf meine Shortlist gemogelt. Aber es war auch zu erwarten, ehrlich gesagt. Also ich bin da sicher auch biased, aber ja, ob es dann wirklich ein Top 5 oder Top 6 oder Top, was auch immer wir machen werden dann, sich seinen Weg gefunden hat, erfahrt ihr erst in 2 Wochen. Allerdings. So.
Stimmt, ja, in 2 Wochen. Ja, also Skate Story, das ist, erinnert mich auch um. Das ist ja frech. Hört man das? Gab wieder.
Ich hab's gehört, aber ich glaube, auf der Aufnahme hat man es nicht. Also für alle, die es nicht gehört haben, es war keine Sirene. Heute sind so ein bisschen die Audio-Probleme irgendwie im Vordergrund bei uns hier.
Ist ein bisschen cursed, naja. Also naja. Skate Story erinnert mich ein kleines bisschen an Neon White. Also einfach was das Setting angeht. Hell, but make it fun. Und das finde ich total ansprechend. Ich finde auch den Look dieses Spiels, ich habe mich total verliebt, wie es aussieht, wie diese Figur glitzert, wie diese Welt irgendwie. Ja, also stilisiert ist. Also man erkennt, was es sein soll. Man erkennt, dass es auch was mit Hölle zu tun hat. Und trotzdem ist es nicht, also nichts, was ich zumindest schon mal gesehen hätte, gerade so mit den vielen Stacheln, das ist nicht die Höllendarstellung, die man so kennt. Und ich werde es trotzdem nicht spielen, weil ich glaube, Skate-Spiele sind einfach nichts für mich. Sind wir mal ehrlich, so, da habe ich nicht die Geduld, nicht die Geschicklichkeit für, das ist, ich habe nicht diesen Bias, weil ich früher auch nie skaten war, so, das war nicht so, ich wollte Teil dieser Crowd sein und ich wollte das können, hat sich einfach nicht ergeben in meinem Leben und das ist alles vollkommen fein, aber auch jetzt das mit der Taube und sowas, das sieht alles so witzig aus.
Es ist sehr witzig auf jeden Fall, es ist sehr viel Humor in dem Spiel drin, ja.
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 Du, ich werde mich einfach gedulden und gucken, was Sam Eng sonst so macht. Aber vielleicht ja irgendwas ohne Skate-Mechanik, weil dann bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja, also ich würde mal davon ausgehen, dass das nicht das letzte Spiel von ihm sein wird.
Ja.
Weil, ich meine, es hat nur 1000 Steam-Reviews, sag ich mal, aber ich glaube, das hat auf jeden Fall eine Zielgruppe, eine große Zielgruppe.
Ja.
So, und genau. Der Soundtrack zum Beispiel auf Vinyl ist schon ausverkauft. So, den gibt's schon nicht mehr.
Ach, krass.
Obwohl das Spiel irgendwie eine Woche alt ist. Ja. 10 Tage alt ist. So. Genau.
Tja, all the best.
All the best. Ja, kommen wir zu unseren Lecker-Levels, die pünktlich zur letzten regulären Folge in diesem Jahr ihrem Namen sehr wörtlich getreu kommen. Getreu werden. Getreu werden?
Getreu werden.
Egal.
Getreu sind.
Ihrem Namen treu sind. Getreu ihrem Namen. Lecker-Levels jedenfalls.
Sie werden ihrem Christina. Namen gerecht. So.
Gerecht, so.
Ja.
So.
Getreu Christina, dem was hast du Namen mitgebracht? Geht es um Essen. Ja.
Ja.
Also ich habe vor Jahren eine viel zu späte kleine Einweihungsfeier für die Wohnung, in der ich wohne, gemacht. Und da hat eine Freundin so Zimtsterne Energy Balls mitgebracht. Die haben mich nicht losgelassen. Und immer wenn ich dachte, ah, ich muss sie fragen, was das für ein Rezept war, habe ich es dann natürlich doch nicht gemacht. Und jetzt letztens habe ich sie gefragt und sie meinte, keine Ahnung, ich benutze jedes Mal ein anderes Rezept. Dann dachte ich, okay. Dann habe ich selber eins rausgesucht und dann entsprechend ihrer Tipps das umgeändert. Diese Energy Balls, die basieren ja meistens auf Datteln. Dann kommen da haufenweise Nüsse rein, gemahlen und gehackt. Und dann Öl. Und sie meinte, sie macht da auch immer noch Haferflocken rein, so für Nutrients und so. Und statt des Öls Nussmus, damit du einfach sowas, noch eine Flüssigkeit hast, aber mit ein bisschen mehr Nährwerten und weniger ölig einfach, weniger, ja, ölig. Und ich habe jetzt zwei unterschiedliche Varianten gemacht und ich bin obsessed damit. Das ist meine Alternative zu Keksen und Plätzchen dieses Jahr, weil die schmecken weihnachtlich. Ich sag auch gleich warum. Sie sind aber viel gesünder und weniger Aufwand. Also man braucht Datteln und ich habe Cashew-Mousse genommen, weil das auch einfach mit das günstigste war und das, was am wenigsten Eigengeschmack hat. Und die Datteln klein zu kriegen, das ist so mein größtes Hindernis, weil ich meinen Pürierstab dabei überhitzt habe. Er ist dann ganz heiß geworden, hat angefangen zu riechen, dann habe ich ihn lieber entsorgt. Also da muss man irgendwie was finden. Und dann als feste Masse Haferflocken, die ich auch mit dem Pürierstab so ein bisschen pulsiert habe, dass sie ein bisschen zerkleinert sind, aber nicht pulverisiert. Haferflocken, Zimt, Sonnenblumenkerne, die ich in einem Mörser klein gemacht habe und Leinsamen, die ich schon geschrotet gekauft habe. Chiasamen funktioniert nicht ganz so gut, aber man kann da halt noch andere Sachen reinmachen, die man so da hat, weil man irgendwann mal super motiviert Müsli-Sachen eingekauft hat oder so. Ja. Und dann für die helle Variante nehme ich gemahlene Haselnüsse und gehackte Mandeln. Auch einfach so Sachen, die ich vom Backen halt noch so übrig hatte oder auch so gemahlene Haselnüsse, die kosten gar nicht so viel. Die Mandeln kosten, Datteln kosten, glaube ich, mit am meisten, aber man braucht echt wenig. Also für ein so ein kleines Bällchen braucht man vielleicht eine Drittel Dattel. Und sehr viel mehr von den trockenen Zutaten als von den flüssigen, kann ich sagen. Und meine Oma hat immer so Kekse mit Haselnuss gemacht, rund. Dann immer zwei runde Kekse zusammen mit Marmelade und dann die Kante so in Schokolade gerollt und dann nochmal, glaube ich, so ein bisschen gehackte Haselnüsse dran oder vielleicht auch nicht. Und dadurch, dass die helle Variante quasi auf Haselnüssen basiert, schmeckt das einfach wie die Kekse von meiner Oma. Und die dunkle Variante ist dann mit Backkakao und gehackten Walnüssen. Und also unser Haushalt ist einer, der hat immer irgendwie so Nussmischungen rumliegen, weil irgendjemand gerade Bock auf Nüsse hatte, aber nie jemand die aufisst oder selten. Und die kann man da dann einfach reinhauen und dann einfach gucken, wie man lustig ist. Ich will jetzt probieren, auch mal ein bisschen Marmelade mit reinzumachen für so ein fruchtiges Erlebnis. Man kann auch andere Trockenfrüchte nehmen. Ach so, getrocknete Datteln natürlich, ne? Und da kaufe ich nicht die, die man sich selber aussuchen kann beim Supermarkt, sondern die fertigen in der Packung, die auch schon entsteint sind, weil die einfach klebriger sind. Und die dürfen nicht trocken sein, sonst muss man die halt ein bisschen in heißem Wasser einlegen vorher. Genau, also das ist so das Grundprinzip. Man kann alles, was ich gerade genannt habe, bestimmt durch irgendwas anderes ersetzen.
Außer Datteln vielleicht.
Du kannst auch Aprikosen nehmen bestimmt.
Weiß ich nicht. Ich meine, die haben schon so eine gewisse Konsistenz auch.
Naja, die muss man ja auch schon klein machen, dass die schon nicht mehr als solche erkennbar sind. Es kommt, glaube ich, echt auf den Geschmack an und auf den Geldbeutel, weil einzeln so sind das alles relativ teure Sachen. Aber das meiste hatte ich noch da und brauche das jetzt halt auf. Und man braucht gar nicht so viel, finde ich. Also auch so mit gehackten Nüssen und sowas wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil man möchte da natürlich eine Konsistenz haben. Das soll zusammenhalten, aber es soll weder klebrig sein, wenn man es dann anfasst und zu Bällchen geformt hat, noch soll es auseinanderfallen, weil zu viele große Teile drin sind. Das ist so ein bisschen Probiersache, glaube ich. Aber ja. Ich habe welche gemacht für Latein morgen und ich glaube, ich werde da gleich noch einen rausnaschen.
Das ist völlig fair. Noch für den kleinen Nachmittagsenergieboost.
Du, das ist wirklich, wirklich lecker einfach.
Ja.
Und es ist so gesund und man kann sich dann ganz Delulu einreden. Ist ja gesund, da kann man ja so viel von essen, wie man will.
Ja. Das ist die große Gefahr dann, ja. Ja, wir haben witzigerweise auch Zimtsterne oder weil wir keine Sternausstecher hatten, Zimtrauten gemacht. Und da ist ja auch einfach Grundbestandteil sind halt gehackte Haselnüsse und gehackte Mandeln. So, das ist ja 90% schon von dem, was da drin ist, ne?
Das ist so. Doch einfach nur, ist das nicht eigentlich Eiweiß und gehackte Mandeln sind es, glaube ich. Und dann das oben drauf, genau, ja. Das ist ja dann so Amaretto, Puderzucker, Zimt irgendwie.
Genau, also wir haben es auch Zimt in die Mischung mit reingemacht, aber ja. Also ich glaube, man kann generell sagen, pulverisierte Nüsse, einfach gut.
Finde ich auch, ja.
Ja, so. Top. Also für Leute mit Nussallergie natürlich nicht so gut, offensichtlich, aber
ja, ja.
Da gibt es sicher auch Alternativen dann dafür.
Ja, und ja? Also so. Meine Schwester isst gerade keine Süßigkeiten, schon seit Monaten, sagt sie, und hat jetzt trotzdem Plätzchen gebacken. Wie das zusammenpasst, habe ich nachgefragt, konnte sie mir jetzt noch nicht direkt beantworten. Und sie hat aber angekündigt, sie möchte keinen Weihnachtsteller in diesem Jahr, sondern wenn, dann nur Mandarinen und Nüsse. Und da dachte ich, wie traurig klingt das bitte? Mandarinen und Nüsse, das ist so, wenn dich deine entfernten Verwandten richtig scheiße finden und dir einfach nur Nüsse schenken, das kickt nicht so. Dabei sind Nüsse eigentlich eine gute Sache. Und ich finde jetzt in diesen Bällchen ist es auch einfach nochmal ein ganz anderer Vibe. Dann ist es nämlich doch okay. Aber
ja.
Stell dir vor, du kriegst nur eine Handvoll Walnüsse und Erdnüsse. Dann mag dich so jemand nicht einfach.
Ja, das ist nicht so erstrebenswert, sag ich mal.
Nee.
Ja, mein Leckerlevel ist auch süß. Und zwar im Dock stehen zwei Sachen. Ich habe mich für eine Sache entschieden. Und zwar geht es um Anko. Anko ist eine. Mir kam es vor, als hätte ich schon mal vorgestellt, aber vielleicht nur so generell bei irgendeinem Exkurs nach Japan, irgendeinem kulinarischen. Aber Anko ist im Endeffekt eine Paste aus Bohnen und Zucker. Das ist es eigentlich. Also es ist halt, wird in Japan halt gerne so auf Toast gegessen, ne? Butter, Toast und dann Anko drauf zum Beispiel. Oder ist auch ganz, ganz viel in so diesen klassischen japanischen Süßspeisen wie Taiyaki. Das sind diese kleinen Fische, die dann so gefüllt sind mit so Anko, mit dieser Bohnenpaste. Gibt es zum Beispiel auch in Mochi, gibt es auch mit Anko-Füllung. Und also wenn man es ganz originalgetreu selber machen möchte, braucht man natürlich dafür eine bestimmte Art von Bohnen, nämlich Azuki-Bohnen, die nochmal so ein bisschen anderen Geschmack haben als das Kidneybohnen oder so. Man kann aber auch Kidneybohnen verwenden, natürlich, wenn man möchte. Geht auch. Also, wenn man die findet. Und ganz wichtig, auch wenn die schon in der Dose vorbereitet sind, immer nochmal vorher kochen, weil die müssen wirklich zerfallen, so mehr oder weniger, oder sehr leicht sich zerdrücken lassen. Also immer nochmal vorher kochen. Und ich habe immer so, also ich habe jetzt die Mischung gefunden, die passt, was im Endeffekt so, du hast immer so 250 Gramm um den Dreh in so diesen Dosen drin, Abtropfgewicht, also wenn alle Flüssigkeit raus ist. Und dann nimmst du eine ganze Dose, kochst die, gießt das ab, dann nimmst du insgesamt 100 Gramm Zucker, nimmst erstmal 50 Gramm, kippst den rein, verrührst, bis sie aufgelöst hat, so, ne, bis dann steht da quasi unten so ein, ja, wird dann so ein bisschen flüssiger wieder unten, ne. Zerdrückst auch, je nachdem, ob du es halt irgendwie ein bisschen mit stückiger haben möchtest oder irgendwie glatter haben möchtest, zerdrückst du halt ein bisschen mehr. Du kannst mit so einem Kartoffelstampfer reingehen. Du kannst aber auch später, wenn es dann fertig ist, nochmal irgendwie pürieren zum Beispiel, sage ich mal. Und wenn das dann quasi der Zucker sich aufgelöst hat, machst du den Rest rein und dann immer unterrühren, schön aufkochen, bis irgendwie die Flüssigkeit weg ist. So, also bist du der Klassische, ne? Wenn du am Boden dann irgendwie so einen Löffel durchziehen kannst und es nicht mehr so wieder zurückfließt in die Lücke, dann ist es fertig. Dann packst du es einfach auf ein Backblech, lass es austrocknen oder abkühlen, besser gesagt, und dann einfach in ein Glas. Und das hält sich dann so, ja, vielleicht so 2 Wochen oder so. Und es wird noch so ein bisschen fester, also zieht sich noch ein bisschen mehr zusammen, wenn es dann irgendwie ausgekühlt ist. Ja, und dann kann man sich das schön morgens aufs Brötchen schmieren. Und es ist auf jeden Fall halt interessant, wenn man so denkt, okay, das sind irgendwie Bohnen, ist ja irgendwie herzhaft. Und das jetzt irgendwie so als süßen Aufstrich, aber es funktioniert sehr gut. So. Also einfach mal ausprobieren. Würde ich sagen.
Ja, es klingt logisch. Aber es klingt ja auch ein bisschen, also Bohnen und Zucker, das sind so zwei Zutaten, Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt so aufs Brot, also ich weiß nicht, reicht einem das?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es reicht. Also, es ist natürlich alles Geschmackssache, ne? Aber
ja.
Ich meine, im Endeffekt, Marmeladenbrot ist auch nur Brot und Buttermarmelade, ne?
Ja, aber es ist Marmelade.
Aber Marmelade ist ja auch nur Frucht und Zucker. So gesehen. Es ist, glaube ich, einfach so ein, es ist so eine Mindset-Frage, ne? Ob irgendwie, ob ein süßer Aufstrich irgendwie eine Frucht braucht dazu. Oder ob man sagt, es braucht keine Frucht, es geht auch was anderes. So, was ich meine?
Mein Nutella ist ja auch literally einfach nur Haselnüsse mit Zucker und Öl.
Ja.
Oder, ne? Also, ja.
Der gemeinsame Nenner ist der Zucker.
Ja. Du, vielleicht teste ich das mal. Mal gucken. Ich habe gerade noch Marmelade, die mein Papa gemacht hat, die ich aufbrauche. Deswegen.
Beste.
Mach ich das
selbst
vielleicht
macht Marmeladen immer sehr
später.
Gut.
Ja, und Marmelade ist so leicht und ach.
Ja.
Ja. Vielleicht mache ich das einfach nächstes Jahr. Weil jetzt, wenn man dann auch über die Feiertage wegfährt, ist die Chance,
das stimmt,
dass Dinge
ja
im Kühlschrank vergammeln, sehr hoch. Und das möchte ich
das
vermeiden.
Stimmt. Ja, nicht, dass es schlecht wird, richtig, ja.
Aber muss es, kann man nicht auch Butterbeans oder sowas nehmen? Weil Kidneybohnen sind so, Kidneybohnen ist mal die enttäuschendste Bohne. Finde ich.
Ja, aber vielleicht ist das ja das Level-Up für die Kidneybohne, möglicherweise.
Ja, vielleicht. Also schöne Butterbeans.
Ich glaube,
ach, das sind die besten Bohnen.
Ich glaube, dass auch viele Menschen, ja, ich glaube, dass auch viele Menschen einfach so eine, so ein bis zwei Dosen Kidneybohnen im Schrank stehen haben und sie lange nicht angeguckt oder verwendet haben. Das ist so ein Standardding, ne? Man hat immer irgendwie so Kidneybohnen vielleicht so im Vorratsschrank.
Ja, weil man denkt, oh, kann man immer gebrauchen, aber man braucht sie literally nur, wenn man Chili macht. Und wann macht
richtig
man mal Chili? So.
Naja, und jetzt kann man sie auch für theoretisch für Anko verwenden, versuchen. So, genau.
Ja, wenn das jemand macht, dann schreibt uns im Discord, wie es gelaufen ist.
Ganz genau. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes oder auf lostlevels.de oben rechts. Und Christina, hervorragende Überleitung zur Hausmeisterei. Denn wir sind jetzt bei knapp 90 Minuten und für die letzte reguläre Folge des Jahres ist es genug, würde ich sagen.
Ja, ja, ja.
Also wir können nicht garantieren, dass wir diese Marke nicht reißen werden bei den nächsten beiden Folgen, weil natürlich da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen zu diesen Themen, Rückschau und Vorschau. Aber für heute soll es das gewesen sein. Wenn ihr Spaß daran hattet, was wir euch so erzählt haben, wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne auf allen euren Kanälen, wo ihr mir mögt und lasst uns auf den verschiedensten Plattformen, wo es möglich ist, Sterne da, Bewertungen da, zum Beispiel Apple Podcasts oder bei YouTube, wo ihr natürlich auch uns gerne abonnieren könnt und den Daumen drücken und die Glocke aktivieren, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn eine neue Folge rauskommt. Genau, ansonsten findet ihr alle unsere Episoden auf lostlevels.de und auf Blue Sky findet man uns unter lostlevels.de. Ebenfalls. Christina, wo bist du im Netz unterwegs?
Fast überall unter @chrissykelz.
Hervorragend. Mich findet ihr überall im Netz unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Wie immer natürlich auch an dieser Stelle vielen Dank an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube auf seinem Pen and Paper Rollenspielkanal mitvorteil. Wir sagen danke fürs Hören, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.